Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so gerne.
Geschmeckt. HSV schon im Strafraum. Kopfball, Tor! Tor! Flugkopfball! Und da ist er endlich drin. 1:0 für den HSV. Und es ist kein Zufall. Jetzt haben wir die Szene. Bakary hat da nicht gewürfen. Alleine aufs Tor zu. Bakary, mach ihn!
Ja!
1:0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV.
Moin, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Volksparkgeflüster mit Nando.
Birger.
Und Lasse.
Fiete ist heute leider nicht dabei, aber das soll uns nicht daran hindern, unsere 122. Ausgabe aufzunehmen am heutigen Dienstagabend nach dem Spiel gestern gegen den 1. FC Nürnberg. Horst Rubesch gab sein Debüt als Cheftrainer des HSV und wow, man kann das schon als Einstand nach Maß bezeichnen. Mit 5:2 im vorerst letzten Montagsspiel der 1. und 2. Bundesliga hat der HSV sich den Frust der letzten Wochen und Monate ein bisschen von der Seele geschossen. Coach, fangen wir an mit dem Spiel. Rubesch hat die Startaufstellung schon einige Tage vor dem tatsächlichen Spiel der Mannschaft mitgeteilt, das System etwas umgestellt. Wie bewertest du diese Maßnahmen jetzt erstmal unabhängig vom Ergebnis?
Ja, also ich habe schon den alten Herr, der bei uns zum Training war, zugeguckt, weil wir haben auch im Laufe der Woche das 4-4-2 geübt. Da hat Horst wohl ein bisschen abgeguckt. Ja, klassisch 4-4-2, gute Kombination auf den Flügeln mit viel Power und Tempo über Wagnermann und Jatta. Und dann hast du Kittel, der in die Bahn reinziehen kann und Leibold drumherum. Und dann mit Terodde und Lasses neuen Liebling Meissner, Onana und Kinsombi zentral und dann Leissner, Haier in der Innenverteidigung und zuletzt dann Ulreich. Also klassisches 4-4-2. Endlich mal wieder mit zwei Spitzen, was viele ja eigentlich auch nachgefragt haben. Und es hat ja funktioniert. Ich finde auch dieses Back to Basics finde ich eigentlich ganz okay. 4-4-2 gibt gute Möglichkeiten, auch defensiv einfach in Viererblock zu oder Achterblock zu stehen. Und dann hast du immer noch die Spielstation ohne vorne mit Terodde und ein bisschen mehr beweglichen Meissner. Also es überrascht mich ja nicht, dass eine Trainerlegende das 4-4-2 auspackt. Und es hat sich ja bewiesen, dass das einfach immer noch funktioniert.
Ich fand die Maßnahme sehr, sehr interessant. Also, dass er die Aufstellung sehr früh bekannt gegeben hat. Ich meine, schon 3-4 Tage vorher wusste jeder, wer spielt. Und zwar unter Berücksichtigung seiner Aussage, also von Horst Rubesch, dass er die Mannschaft ein bisschen verkrampft vorgefunden hat und sie hätte nicht mehr an sich geglaubt. Und ich weiß nicht, für mich war das so, dass Rubesch mit der sehr frühen Bekanntgabe der Startelf den Spielern vielleicht ein Stück Sicherheit gegeben hat. Du spielst, bereitest dich drauf vor, du spielst nicht, ist vielleicht auch ein bisschen weniger mentaler Druck in der aktuellen Situation. Mir ist es halt während des Spiels auch ein bisschen aufgefallen, dass da nach und nach mehr Sicherheit reinkam und zentral mit Kinsombi und Onana hatten wir das Zentrum sehr dynamisch und die Außen wurden sehr gut in Szene gesetzt, um das 1 gegen 1 mit Qualität, Kittel im 1 gegen 1, Jatta mit Tempo und viele, was du eben auch sagst, dieses Basics, Sicherheit, zwei Stürmer vorne, einer sehr beweglich, einer unglaublich torgefährlich weiterhin. Immer diese Pässe in die Gasse, das fand ich irgendwie sehr angenehm anzuschauen. War sicherlich vielleicht auch nur ein Einmaleffekt, das werden wir sehen. Aber Lasse, dich dürfte ja wirklich der Starteinsatz von Robin Meissner sehr gefreut haben. Ich meine, du bist der große Verfechter der Abteilung Jugend forscht. Wie war für dich so die Aufstellung, als sie dann tatsächlich auf dem Papier zu sehen war?
Naja, ich habe mich ja schon gefreut, als die Mopo oder das Abendblatt geschrieben hat, dass Horst Rubesch im 4-4-2 trainieren lässt und er wurde ja auch auf der PK gefragt und er hat ja auch nicht verneint, dass er der Fan des 4-4-2 ist und für mich ist das endlich mal eine richtig gute Entscheidung taktisch, weil wir haben ja in diversen Folgen drüber gesprochen, du musst in der zweiten Liga keinen Pep Guardiola-Fußball spielen, du musst den Fußball nicht neu erfinden in der zweiten Bundesliga. Du musst dich auf die Grundwerte des Spiels besinnen und du musst einfache Dinge gut machen. Und dann bist du, das siehst du jetzt an Bochum, Das siehst du, hast du an Bielefeld gesehen. Das siehst du an allen Mannschaften, die gut sind in den letzten Jahren gewesen, in der zweiten Liga sind und oben mitspielen. Die machen nichts weltbewegend Besonderes. Die machen einfache Dinge gut. Und von daher fand ich den Schritt mit dem 4-4-2 und dann vielleicht zum Spieler wie Meissner mal eine Chance zu geben. Ich meine, wenn nicht Horst Rubesch der Jugend eine Chance gibt, wer denn dann? Also von daher war ich komplett zufrieden mit der Aufstellung und auch wie es dann umgesetzt wurde.
Wir haben ja auch im Spiel unglaublich gut vorgetragene Angriffe gesehen. Ich meine, 7 Tore ist ja auch ein Highlight. Es war, glaube ich, das torreichste der Profispieltag. Hat ja Matuschka irgendwie immer angekündigt, dass der Rekord bald fällt. Einige guten Paraden der Keeper, Aluminientreffer auf beiden Seiten. Ich meine, es war ein tolles Fußballspiel. Der HSV hat seine wiedergefundenen Abschlussqualitäten im Strafraum gezeigt und damit das Spiel auch für sich entschieden. Hat das einige Blockaden gelöst, Coach?
Also anscheinend ja. Ich finde, die Spieler waren gestern im System irgendwie sicherer. Es waren in meinen Augen nicht diese vielen Unsicherheiten zu sehen, die man in den letzten Spielen gesehen hat. Jeder war ziemlich abgeklärt, dass man, wie man spielt, dass man simpel spielt. Und ja, das hat dann diese Blockaden gelöst. Ich finde dennoch, das Ergebnis täuscht so ein bisschen über ein, in meinen Augen, bisschen mehr ausgeglichenes Spiel. Wenn man die Statistiken auch sieht, so mit Ballbesitz, Torabschüsse und so weiter, so überlegen, wie das Ergebnis dasteht, waren wir nicht. Aber Kaltschnäuzigkeit und Effektivität im Strafraum ist ja das, was sich auszahlt. Und man muss ja einfach sagen, dass wir uns da, da waren wir einfach gut. Wir haben uns die Tore super rausgespielt. Viele von denen, das waren Spielzüge, das mag man gerne sehen. Besonders das Tor von Kittel, wo er sich im Strafraum noch den Ball zurechtlegen kann und einfach unten reinschieben kann. Ey, in so einer Situation, dass er da so freistehen kann, das ist auch schon krass. Aber das war offensiv eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Und dass auch ein Terodde einen Doppelpack macht, ich glaube, das kann noch sehr wichtig werden für die letzten paar Spiele.
Rubesch hatte ja als Devise für das Spiel mitgegeben, dass man mit einer gewissen Lockerheit auf der einen Seite, aber auch mit einer Mentalität auf dem Platz, um jeden Quadratmeter zu kämpfen, rangehen muss. Und ich fand auch, das war irgendwie erkennbar. Die Stabilität nach dem Gegentor war nur ganz kurz weg. Aber das 3-1 kurz vor der Pause war natürlich psychologisch enorm wichtig. Und insgesamt, und das fand ich so allgemein zu unserem Spiel in der Offensive sehr positiv und richtig gut, alle 5 Tore innerhalb des Strafraums erzielt. Und das Erspielen der Torchancen innerhalb des 16ers erhöhen natürlich auch die Torwahrscheinlichkeit. Und dann funktioniert das auch gut. Da drückst du einen Gegner auch mal richtig zurück in seinen Strafraum und zeigst deine permanente Gefährlichkeit. Das war schon wieder ein Stück weit der HSV, den wir in dieser Saison auch schon mal gesehen haben.
Ja, stimme ich dir zu. Das stimmt. Also, wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, back to the basics, sich wieder auf die Grundsätze beruhen, nichts zu Variables machen, hat ja auch Rubesch auch in den PKs angedeutet. Er will jetzt nicht alles komplett über den Haufen werfen, sondern er möchte die Arbeit von Daniel Thun quasi weiterführen. Und ja, exakt, das hat er ja auch gemacht, außer dass er vielleicht eine zweite Spitze gebracht hat. Ansonsten war das ja jetzt nicht großartig anderer Fußball, als den wir unter Thun gesehen haben. Das war einfach nur das, was wir unter Thun als gut gesehen haben. Das hat er quasi wiederbelebt, ja.
Das stimmt. Das war einfach eine Mannschaft, die plötzlich wieder befreit ihren Fußball spielen konnte. Das ist mir auch insbesondere bei David Kinzombi aufgefallen, um mal so einen Spieler rauszupicken, der in den letzten Wochen und Monaten oder gefühlt noch nie so richtig beim HSV angekommen ist. Und der hat auf der Doppel-6 mit Onana gespielt, als ob er irgendwie in kürzester Zeit 20 Kilo abgenommen hat. Das war dynamisch. Der hatte Raum vor sich, der hatte Zeit, das Spiel zu lesen. Dann ist er richtig reingestoßen in die Lücken, hat die Bälle nach vorne getrieben. Das, was wir eigentlich immer von einem Jerry Duziak, hier die berühmten Achterläufe, erwarten, die unser Coach immer anbringt. Kinzombi stand da im Mittelfeld immer mit viel Platz und ist immer reingezogen, immer mit Druck, mit Dynamik, mit Power rein, hatte unglaublich gute Aktionen. Und da frage ich mich natürlich auch, wo kommt das her, dieses, dass die Blockaden plötzlich weg sind und ein Kinzombie dann deutlich eleganter und balancierter über den Platz läuft? Das ist schon sehr erstaunlich und wirft natürlich auch irgendwo ein Stück weit Fragen auf in der Rückrunde.
Na, es gibt da ja so zwei Theorien in meinen Augen. Die erste Theorie ist die Theorie, die die HSV-Fans wahrscheinlich gerne hören wollen. So ein bisschen fußballromantisch. Die Mannschaft hat sich mit Daniel Thun auseinandergelebt. Das hat alles nicht mehr so funktioniert. Dann kommt Horst Rubesch, setzt den Spielern so einen kleinen Herzschrittmacher ein und belebt sie quasi wieder und alles läuft wieder. Und es ist quasi so ein gewachsener Prozess. Die andere Theorie ist, dass diese Sache mit Bobby Wood, was es da angeblich in der Kabine gab und vielleicht noch andere Dinge, von denen wir nichts wissen, das dazu geführt hat, dass sich halt die Mannschaft vielleicht in Teilen, ich will da niemandem was unterstellen oder allen Spielern, aber dass sich vielleicht ein Teil der Mannschaft nicht mehr dem Trainer hundertprozentig gefolgt hat. Es muss ja noch nicht mal sein, dass die Spieler bewusst gegen den Trainer spielen, sondern selbst wenn die Spieler sagen, wir geben einfach nur noch 100% und machen nur noch unsere Pflicht, wir machen, gehen nicht mehr die Extrameilen, haben wir schon oft genug darüber gesprochen, dass man in der zweiten Liga nur mit Fußball nach Standardrepertoire, also nach 100%, damit kommt man nicht weit. Man muss in der zweiten Liga, gerade bei diesem Fußball, der da gespielt wird, wo es viel um Kampf geht, da muss man über die Schmerzgrenze rübergehen. Und wenn die Spieler halt für Daniel Thun nicht mehr bereit sind, das zu tun, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das halt nichts. Und da ist dann die zweite Theorie so, dass man sagen könnte, ich bin großer Horst Rubesch-Fan, ich finde Horst Rubesch super, aber ich weiß es nicht genau, ob es wirklich explizit an Horst Rubesch lag, der da an der Seitenlinie steht, ob das nicht auch jemand anders hätte sein können. Dass es einfach nur darum ging, dass es nicht mehr Daniel Thun war. Und dass deshalb der Wind durch die Mannschaft gegangen ist und es wieder lief. Das ist natürlich eine blöde Vermutung. Ich hoffe nicht, dass das stimmt, aber ist für mich persönlich die realistischere Variante, muss ich leider sagen.
Wir haben letzte Woche zum Trainerwechsel ja schon ein bisschen darüber philosophiert und du bist ja, glaube ich, nicht alleine mit diesem Empfinden oder mit der Verwunderung, dass binnen kürzester Zeit ein Trainerwechsel dazu führt, dass die Mannschaft komplett wieder zu sich selbst findet. Ich selbst war auch ja irgendwie ein bisschen traurig, obwohl der HSV toll gespielt hat und gewonnen hat, dass es eines Trainerwechsels bedurfte, damit das funktioniert. Natürlich auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, was ist denn da schiefgelaufen und warum wurde nicht rechtzeitig reagiert? Weil wenn ich mir jetzt anschaue, Kittel-Leibold auf der linken Seite, das hat wieder geflutscht wie in der letzten Saison, wie am Anfang dieser Saison, wenn die beiden zusammengespielt haben, da war immer Gefahr. Da wurde hinterlaufen, da wurden Doppelpässe gespielt, die Grundlinie attackiert, der Strafraum attackiert. Da war immer der Raum besetzt. Und auch ein Bakariata, ich weiß nicht, ob es dann immer nur an Nürnberg liegt, aber der hat völlig befreit aufgespielt. Und es ist schon sehr, sehr, also es ist zumindest in Frage zu stellen, ob die Verunsicherung und die Verkrampfung einer Mannschaft so plötzlich kam, dass man den Trainer wechseln muss und so plötzlich wieder weg ist. Und da gehe ich schon ein Stück mit. Das ist fragwürdig.
Für mich finde ich, man kann auch eine Szene im Spiel eigentlich daran sehen. Ich weiß, es ist ein bisschen weit hergeholt. Du siehst gegen KSC den Elfmeter von Terodde. Wie unsicher er da rangegangen ist. Der hatte, das hat man ihn ja fast angesehen, dass er nicht das Selbstvertrauen hatte, diesen einfach reinzuballern. Den Elfmeter gestern, den hat er mit 100% Überzeugung einfach reingehauen. Ich weiß, wir waren 4-1 vorne und hätte, wenn er den verschossen hätte, hätte das auch nicht schief gegangen. Aber ich glaube, der Druck und diese Dynamik, die plötzlich dann entsteht, wenn man Krise hat, es funktioniert irgendwie nicht, irgendwas funktioniert nicht, der Trainer ist vielleicht auch nicht mehr so überzeugt von seinen eigenen Ideen, wie er am Anfang war. Wir waren ja alle überrascht, ey, Leibold links außen, was ist das denn? Und das funktioniert. Und in den letzten Spielen, Leibold links außen funktioniert nicht so gut. Wieso stellt er nicht wieder um? Ich glaube, da sind diese Mechanismen, dass sobald der Trainer sieht, das funktioniert nicht mehr so gut, versuch das immer noch, aber wir verlieren immer oder wir gewinnen nicht die Spiele. Diese normale Selbstverständlichkeit, die eigentlich da sein sollte, die verschwindet und dann kommt ein neuer Trainer rein, ein richtiger Menschenfänger mit sehr vielen Meriten für den deutschen Fußball, für den HSV sogar auch, eine richtige Legende. Und wenn man eins über Horst Rubisch weiß, dann ist das, dass er ein Teammann ist. Der redet immer von der Mannschaft und immer, dass die Spieler selber wissen, wie wichtig das ist zu gewinnen. Und er versprüht Ruhe und gute Laune und Spielfreude. Und das hat man gestern klipp und klar gesehen. Es war Lockerheit, der Druck war nicht mehr so groß. Und ich glaube, vielleicht eine Kombination, dass ein, zwei Spieler ein bisschen über diese Wood-Geschichte, über was auch immer da jetzt passiert ist, nicht zufrieden waren mit Tune. Und dann noch dazu plötzlich, der Druck ist raus, wir können einfach befreit aufspielen, weil keiner glaubt an uns, an das Wunder. Und dann plötzlich funktioniert das einfach. Ich glaube, da ist so ich bin eher dabei, dass der Druck zu groß war und dass das plötzlich Lockerheit von Rubisch ist, als dass es nicht in der Mannschaft gestimmt hat. Aber wir werden wohl nie wissen, was vorgefallen ist.
Aber muss erst alles verspielt werden, um dann auf den letzten Metern wieder ohne Druck was holen zu können? Finde ich schwierig, muss ich sagen. Also eine gewisse Leistungsgesellschaft ist Fußball halt nun mal. Und eine gewisse Leistungskultur muss beim HSV auch innehalten. Und dann zu sagen, ja, wir können erst wieder unbefreit aufspielen, wenn wir schon quasi fast eh alles verspielt haben und die Chancen wirklich gering sind, sehe ich kritisch, muss ich sagen. Und du magst ja recht haben, die Mannschaft, so eine Mannschaft, das sind 1000 Kulturen, die da aufeinandertreffen, aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Hintergründen von den Spielern. Das ist schon ein exklusives Gemisch, so eine Mannschaft. Und das ist nicht leicht wahrscheinlich zu managen. Ich habe nie auf dem Level Fußball gespielt. Und das sind natürlich auch alles keine Hobbykicker, sondern das sind alles Arbeitnehmer, die damit auch Geld verdienen. Klar, das ist schon eine Ansage. Trotzdem finde ich es halt verwunderlich, dass nach einer Woche Horst Rubisch plötzlich wieder alles von 0 auf 180 funktioniert. Und das finde ich, wenn es jetzt so bleibt, soll es mich nicht stören. Aber ich muss da Nando zustimmen, ich war nach dem Spiel so ein bisschen, ich konnte mich gar nicht richtig freuen, weil ich hab mich tatsächlich mehr über den Sieg geärgert, kann man nicht sagen, aber ich habe mich nicht so gefreut, wie ich es gedacht hätte, weil halt für mich ist da irgendwas in mir kaputt gegangen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin trotzdem noch voll dabei und hoffe, dass wir aufsteigen vielleicht oder das Ruder noch herumwerfen, ne? Aber irgendwie so hundertprozentig mitfühlen mit der Mannschaft konnte ich nach diesem Spiel nicht mehr, muss ich leider sagen.
Ich glaube, so Gefühlslage war bei mir auch gestern dieses Schulternzucken, gewonnen, alles gut, nützt ja sowieso nichts, wir gewinnen bestimmt auch Sonntag und dann gegen Braunschweig 1-1 und verdatteln das dann alles. So richtig HSV-Style. Aber zurück zum Thema mit Rubisch. Ich glaube halt, man kann sich schwer drin versetzen, dass was da an Mechanismen plötzlich auch freigestellt werden. Ne? Also der Druck auf Tune, wenn man zurückgeht, die Medienlandschaft so ein bisschen beobachtet hat, Tune negativ, das war negativ, war nicht gut, alles negativ, prasselt auf die Mannschaft rein, Tune geht oder fliegt raus und plötzlich kommt Rubisch als so ein heilender Engel vom Himmel gesendet und alles ist positiv, alles nur gut, nur Gutes. Und dann gehen die Spieler natürlich raus, ey, wir haben nichts zu verlieren, wir sind einfach so gut, wir sind so gut, alles ist gut. Und ich glaube auch, das setzt sehr viel Dynamik los, besonders bei diesen egozentrierten Fußballspieler, die dann plötzlich nichts mehr zum Verlieren haben, weil das ist alles irgendwie schon verloren. So geht's mir. Aber deine Gefühlslage, ja, so ging es mir auch gestern Abend.
Dann sind wir wieder beim Thema Leistungskultur, die fehlt, ne? Weil der Druck wird beim HSV, insbesondere in der zweiten Liga, immer da sein. Es wird immer der Anspruch sein, aufzusteigen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und sollte man aufsteigen, wird der Druck da sein, die Klasse zu halten. Also irgendwie ist das eine ganz, ganz schwierige Thematik. Und es ist ein bisschen schade, dass wir nach so einem tollen Spiel tatsächlich über diese Dinge diskutieren, anstatt uns am Spiel zu erfreuen. Aber das bringt nun mal auch diese Situation mit sich. Und das muss man dann einfach auch mal besprechen, weil die Saison ist fast zu Ende. Und in der Hinrunde, Daniel Thun war der Menschenfänger, der trotz Corona irgendwie die Fans alle mitgenommen hat, wo alles super lief, der eine tolle Ausstrahlung hatte. Und dann ist das irgendwie sukzessive so weggebrochen an irgendeinem Zeitpunkt so weggebrochen, dass es alternativlos war, den Trainer kurz vor Ende zu entlassen. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wenn man so ein Spiel sieht binnen 7 Tagen, wenn Horst Rubesch ist 7 Tage im Amt gewesen bis zum gestrigen Spiel, dass sich da alles wieder drehen konnte. Und ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, wenn wir keinen Druck haben, geht's. Der HSV muss schon mit seiner Profimannschaft den Anspruch haben, unter Druck bestehen zu können. Und da ist natürlich immer die Frage, haben wir immer noch ein Führungsproblem im Verein? Hätte man Daniel Thun vielleicht sogar mit Horst Rubesch unterstützen müssen, als es nicht so gut lief, weil man da eine solch positive Koryphäe und Vereinslegende hat, die vielleicht dem Trainer hätte assistieren können und nicht nur zu sagen, Mensch, du hast hier tolle junge Spieler wie ein Robin Meissner, Mensch, der hat sein erstes Profitor geschossen, ein Heil ist mit drin, Quarteng hat seinen Einsatz bekommen, Wagner Mahn hat sich festgespielt, ein Unana ist ein tolles Talent, der super Leistung bringt. Vielleicht muss der HSV, wir ja nicht, aber der HSV lernen, noch mehr miteinander zu kommunizieren, vielleicht auch innerhalb der Führungsriege persönliche Eitelkeiten wegzulassen. Es dürfte vielleicht mal, muss vielleicht ein Trainer kommen, der dann auch von solchen Menschen wie Horst Rubesch Wissen und Autorität oder Leidenschaft oder positive Einstellung einfach eingreift, aufnimmt, um das zu benutzen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Vielleicht hätte man Angst, dass man seine eigene Autorität runterfährt, wenn man sich bei Horst Rubesch Rat holt vielleicht. Ich weiß es nicht, aber irgendwie fehlt mir da oder stellen sich mir jetzt so viele Fragen, weil ich es immer noch schade finde, dass wir mit Daniel Thun dass wir den nicht mehr als Trainer haben.
Da stimme ich dir 100%ig zu. Daniel Thun, auch wenn jetzt die letzte Phase vielleicht ein bisschen problematisch war, ist für mich ein super sympathischer Typ, super Trainer, super Potenzial. So einen musst du erstmal wieder finden. Und das finde ich ja auch schade. Aber wenn das so gewesen sein sollte, wie du gesagt hast, oder das vielleicht gescheut wurde, empfinde ich immer, man muss doch immer überlegen, worum geht's hier. Es geht darum, dass der HSV jetzt das 3. Jahr in der 2. Liga spielt. Und es geht um den Aufstieg. Und wenn dann die sportliche Führung oder vielleicht die Mannschaft auch selbst merkt, es läuft nicht mehr, dann muss man doch möglichst schnell die Reißleine ziehen, ja. Und ich finde es immer so schwierig, diese persönlichen Ansprüche der Spieler in dem Moment, dass die dann so zum Tragen kommen. Klar, das sind alles Arbeitnehmer, die haben auch Rechte, alles gut und schön. Trotzdem muss man sich in dem Moment in meinen Augen doch mal zusammenreißen und sagen, wir bringen jetzt diese Saison vernünftig zu Ende, weil wir um den Aufstieg spielen. Und das jetzt in dieser Situation der Saison jetzt das so entgleisen zu lassen durch Unbefindlichkeiten von Spielern, durch Streit zwischen Spieler und Trainer, das macht keiner freiwillig, das ist mir klar. Der Zug entgleist nicht, weil da jemand die Schienen während der Fahrt freiwillig umlegt, das ist mir schon bewusst. Aber mir kommen da irgendwie wieder diese alten HSV-Geschichten mit Machtkämpfen und persönliche Befindlichkeiten. Und mein Gott, das Ziel ist Bundesliga mit diesem Kader. Und da muss man doch mal an einem Strang ziehen und sich zusammenreißen. Und vielleicht auch die Spieler, die von Daniel Thun vielleicht nicht immer überzeugt waren, auch mal mit denen sprechen und sagen, guck mal, eigentlich ist er doch gar nicht so schlimm. Und wenn es so gewesen sein sollte, ich tue mich da unfassbar schwer mit, das zu greifen, warum das jetzt plötzlich so entgleist ist, weil ich immer denke, überall muss doch das große Ziel Aufstieg stehen. Und dem muss doch eigentlich alles untergeordnet werden. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man das jetzt in dieser Situation sehenden Auges quasi den Aufstieg so verspielt.
Ja, jetzt sind wir tatsächlich, obwohl wir vorher abgesprochen haben, noch nicht Richtung Saisonfazit zu gehen, schon ein bisschen mit drin. Daher, lass uns nochmal zurück zum Spiel kommen. Ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, es war ein tolles Spiel. Es war ein tolles Zweitligaspiel. Der HSV hat 5-2 gewonnen. Da waren viele positive Dinge da, die vielleicht auch ein bisschen Balsam für die Fanseele waren. Und lass uns mal das Spiel abschließen mit den Man of the Match, um dann auch mal noch auf die folgenden zwei oder das nächste Spiel zu schauen. weil ich denke, ein Saisonfazit werden wir noch haben und da werden wir sicherlich genau diese Punkte nochmal im Detail diskutieren müssen, auch wenn sie jetzt einfach da sind. Und das ist auch nachvollziehbar, ich glaube, für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir natürlich wie alle auch Fragen haben, warum das plötzlich so klappt.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Position zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
My Man of the Match hat aus meiner Sicht ein überragendes Spiel gemacht. Der hat das 1-0 aufgelegt, das 2-0 mit initiiert mit einem wichtigen Pass. Das 3-1, dieses wichtige 3-1 kurz vor der Halbzeit, passiert nur, weil er mit einem super Einsatz nach einem Ballgewinn der Abwehr durch seine Grätsche den Ball im Angriff hält. Und das 4-1 macht er selbst. Und wenn man an allen vier Toren maßgeblich beteiligt ist von 5, dazu tolle Defensivarbeit liefert und mit seinem Verteidiger hinter sich ein unglaublich gutes Duo gebildet hat, dann kann es für mich oder war es für mich einfach Sonny Kittel.
Sonny Kittel fand ich auch sehr stark. Genauso Robin Meissner fand ich auch sehr stark, habe ich während des Spiels ja auch geschrieben. Aber ich habe auch während des Spiels geschrieben, dass Bakariatta wieder eine Bombenleistung abliefert. Und für mich war Bakariatta der Man of the Match, weil der hat ja quasi bei jedem Dribbling seinen Gegenspieler stehen gelassen. Ist immer, wie ich es halt gerne von ihm sehe, auf der Mittellinie oder diagonal in den Strafraum reingezogen. Und es wird immer gefährlich, wenn er das getan hat. Und ja, das hat mir imponiert. Also Bakariatta ist langsam wieder auf der Form, wie wir ihn gern haben. Wir haben ihn immer gern, aber so macht er nochmal doppelt Spaß. Hat sich nicht von den blöden Nachrichten um ihn beirren lassen. Konstant abgeliefert jetzt und gerne weiter so. Hat mir gut gefallen.
Ich gehe da mit Nando und sage auch Sonny Kittel an allen Toren beteiligt. Einfach in Spiellaune, gut gearbeitet. Das hat Spaß gemacht, Sonny Kittel zuzusehen. Also daher mein Man of the Match, Sonny Kittel.
Wir hatten auch dankenswerterweise wieder viele, viele Votings unserer Hörerschaft. Und da bildet sich ziemlich genau das ab, was wir gerade gesagt haben. Wir haben auf Bakariatta auf Platz 3, davor Robin Meissner, dem man natürlich eine unglaublich couragierte und super Leistung damit attestiert, auch mit seinem ersten Tor und der tollen Vorarbeit auf Jatta für das 2-0. Und der Man of the Match unserer Hörerschaft ist Sonny Kittel, der da noch ein paar mehr Punkte abgegriffen hat. Super Sache, schön, dass wieder nach einem Sieg die Votings so reinfliegen. Das macht uns natürlich dann auch am meisten Spaß. Am Sonntag geht's weiter. Es ist der 33. Spieltag und alle spielen zeitgleich um 15.30 Uhr. Unser HSV fährt zum VfL Osnabrück. Da ist auch nicht mehr Marco Grote Trainer, sondern seit März jetzt Markus Feldhoff. Osnabrück hat mit dem Trainerwechsel versucht, den Negativtrend aufzuhalten. Das hat nicht ganz so hingehauen. Die sind aktuell Tabellen-17. Haben zwar am letzten Spieltag gegen den Tabellenletzten Würzburg gewonnen. Davor allerdings sah es gar nicht gut aus. Der letzte Sieg war gegen den KSC. Ansonsten ist das eine riesige Niederlagenserie. Ab und zu gibt's mal ein Unentschieden. Die sind akut abstiegsgefährdet. Und Feldhoff, ja, probiert es eigentlich immer im 3-4-1-2, also eigentlich sehr defensiv orientiert, möglichst halt wenig kassieren, vorne vielleicht ein bisschen mit Fortune mal ein Tor machen, insbesondere über Sebastian Kerk, den Zehner, der 9 Tore und 9 Vorlagen hat. Ja, ist, glaube ich, eher die Besonderheit, dass die der Ex-Verein von Daniel Thun ist, bei dem jetzt irgendwie gar nicht läuft, seit er da weg ist. Jetzt ist er bei uns auch nicht. Für mich eigentlich, ja, wie soll man das sagen? Eine Mannschaft, die gerade auch ein bisschen um die Existenz kämpft. Aber was man da erwarten kann, Lasse, wird wohl hart arbeitender Zweitligafußball sein.
Ja, das wird ein hartes Spiel. Wir wissen ja, wie der HSV sich gegen Gegner schlägt, die straucheln und tief stehen und eigentlich per se auf dem Papier deutlich schwächer sind. Und zu den Spielern, also ich finde den Kerk, das ist ein richtig guter Spieler. Wenn wir in der zweiten Liga bleiben sollten, finde ich, vielleicht steigt Osnabrück ja sogar ab, dann könnte man sich vielleicht um den mal bemühen, weil das in meinen Augen ein Spieler ist, der in der zweiten Liga gut zum HSV passen würde. Und ansonsten muss ich jetzt sagen, habe ich Osnabrück tatsächlich ehrlicherweise nie so wirklich oft verfolgt. Gebt ihr aber recht, dass es, glaube ich, für die Mannschaft nach dem Weggang von Daniel Thun mit dem neuen Trainer unfassbar schwer geworden ist, wo man dann auch sieht, was Daniel Thun für eine Qualität als Trainer hat. Weil als Daniel Thun noch da war, hat sich Osnabrück aufgestiegen, in anderen Sphären mit ihm bewegt, sag ich mal, oder war deutlich sicherer, haben uns ja damals sogar geschlagen, als wir gegen sie gespielt haben. Und ja, das ist so meine Meinung zu Osnabrück. Ich glaube, das wird, wie gesagt, kein leichtes Spiel, aber wir sollten es, wenn wir uns mit dem Esprit des letzten Spiels in das Spiel begeben, sollten wir das auf definitiv gewinnen.
Was mich so ein bisschen bei Osnabrück in den Vordergrund gerückt ist, ist, dass sie zu Hause in Osnabrück nur 7 Punkte gemacht haben diese Saison. 2 Siege, 1 Unentschieden, 13 Niederlagen. Auswärts dagegen 6 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen. Das heißt, die haben nur 7 aus 30 Punkten zu Hause gemacht. In der Situation, wo wir sind, gegen Osnabrück, gibt es in meinen Augen auch keine Entschuldigung. Da müssen 3 Punkte her, egal wie. Aber wie Nando auch angesprochen hat, es wird ein Spiel, wo ich auch erwarte, dass das Osnabrück defensiv kompakt steht, defensiv versucht, so weit wie möglich mit 0-0 auszukommen und dann versucht anzugreifen. Aber die sind auch in einer Situation, wo die natürlich angreifen müssen. Und das kann uns in meinen Augen so ein bisschen in die Karten spielen, da die dadurch dann auch ein paar Räume aufmachen werden.
Ich finde es ja ganz toll, dass wir bei Osnabrück zumindest mit unseren Tabellentipps am Anfang der Saison mal getroffen haben. Ich hatte sie noch ein bisschen besser auf Platz 15. Bürger hatte sie auf Platz 17 als direkten Absteiger, Fiete und Lasse direkt auf 18. Also wir lagen sehr nah dran und haben es wahrscheinlich schon ein bisschen daran festgemacht, dass mit Daniel Thun der Motivator, der Pusher dieser Mannschaft weg ist, weil qualitativ denke ich, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Das ist ein Verein, der sicherlich mit sehr bescheidenen Mitteln arbeitet. Und man hat im Hinspiel, da waren die Tabellenneunter. Und da war das Spiel nach 60 Minuten entschieden. Die haben wir komplett mit 5-0 an die Wand gefahren. Da ging nichts. Die haben im Winter sich 2 Stürmer, einen haben sich ausgeliehen von Bielefeld, einen jungen Stürmer, Sebastian Müller, dann von Leeds United noch ablösefrei hier J. Roy Groth verpflichtet, die haben beide auch noch nicht ein Tor geschossen. Also man sieht schon, dass man da sehr wenig gegensteuern kann. Das ist eine Mannschaft, die kämpft da unten ums Überleben. Und Daniel Thun hat sie ja in die zweite Liga gebracht, hat dann die Klasse gehalten, aber da sieht man schon eigentlich das Limit, ne? Da ist nicht mehr viel Potenzial. Und ja, die kämpfen aber nichtsdestotrotz mit Sandhausen und Braunschweig um den Klassenerhalt oder den Relegationsplatz. Und ich finde es sehr interessant, übrigens, auch für dieses Spiel und dann auch fürs letzte, der HSV ist da im Abstiegskampf das Zünglein an der Waage. Ne? Wir haben erst Osnabrück, dann Braunschweig. Ganz so ist es dann auch nicht mal eben so gemacht. Aber gar keine Frage. Wir müssen das Spiel gewinnen, um auch für den HSV selbst und für die Mannschaft Richtung versöhnlicher Saisonabschluss, wohin es auch immer führt, zu haben.
Ja, ich bin gespannt, wie das ausgibt, weil wie Bürger eben gesagt hat, die werden aus einer gesicherten Defensive spielen, das glaube ich auch, aber komplett hinten reinstellen können sie sich nicht, weil sie müssen auch punkten. Also sie können nicht sagen, wir stellen uns hinten rein und sind mit einem Punkt zufrieden. Also ich glaube nicht, dass das in der jetzigen Situation auf dem Papier vielleicht ja, rein von der Mentalität her sollte das nicht der Anspruch im Abstiegskampf sein. Auch gegen Mannschaften wie den HSV sollte man nicht versuchen, da auf Unentschieden zu spielen, weil dann kannst du es nur verlieren.
Also es kann in meinen Augen, entweder wird das dieses anfangsweise dieses defensive Spiel, wo Osnabrück versuchen will, diesen einen Punkt zu retten, und einen Punkt gegen HSV ist für den immer noch okay. Oder die gehen mit offenes Visier rein, weil sie wissen, wir haben nichts zu verlieren. 3 Punkte hier bedeuten sehr viel. Und dasselbe gilt ja für uns. Wenn wir die kleinste Chance noch für den 34. Spieltag aufbewahren wollen, dann sind wir auch dazu gezwungen, nach vorne zu spielen. Das kann also so ein richtiger Aue-Paderborn-Kick werden. Und wenn das auch 3-8 ausgeht, kann ich auch damit leben.
Ich find's halt spannend, dass die jetzt zu Hause so schwach sind, weil sonst war ja immer die Bremer Brücke so ein bisschen deren Festung. Ne? Da haben sie eigentlich immer, wie gesagt, sie haben uns damals gegen die Wand gespielt, gut, mit Daniel Thun noch als Trainer, aber das war in meinen Augen, war das immer so deren Pro, ja, ihr Heimstadion, ihre Heimstärke. Aber das hat sich dieses Jahr dann ins Gegenteil umgekehrt, leider, für sie. für uns hoffentlich positiv dann.
Ja, vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz die Tabellensituation, weil ich glaube, so oft schaut dann unsere Hörerschaft da nicht unten rein. Osnabrück ist mit 30 Punkten und minus 23 Toren 17. Die haben alle ihre 32 Spiele, also Sandhausen auf Platz 15, minus 19 Tore, 31 Punkte. Braunschweig, minus 24 Tore, 31 Punkte. Auf Platz 14 Regensburg mit 35 und einem Spiel weniger, auch wenn sie das gegen Kiel machen müssen. Die scheinen ein bisschen sicherer zu sein. Also die drei schlagen sich da um genau die Platzierung 15, 16, 17. Das macht das Ganze natürlich gefährlich für den HSV, weil sie gegen Osnabrück und dann gegen Braunschweig spielen. Aber ich würde es in der Vorbereitung auf das Spiel tatsächlich, auch wenn wir jetzt viel über Osnabrück und deren Problematik und Spielstärke und Einsatz gesprochen haben, ein bisschen wie Hubesch auch gegen Nürnberg halten. Einfach mal nur auf den HSV schauen, alles andere ist tatsächlich sekundär. Weil Platz 1 ist für den HSV auch nicht erreichbar, um das mal zu vervollständigen. Sollte Kiel am Donnerstag sein letztes Nachholspiel gewinnen, ist auch Platz 2 nicht mehr erreichbar. Also dann spielt der HSV tatsächlich nur noch um Platz 3 gegen Fürth. Und da sind es 3 Punkte. Und ja, ob Fürth da noch irgendwie Punkte liegen lässt oder nicht, egal. Wir müssen erstmal die nächsten 6 Punkte holen, damit wir diesen versöhnlichen Saisonabschluss haben, auch wenn es am Ende dann vielleicht nur Platz 4 wird und man wieder sagt, Platz 4. Und ich muss schon meinen Hut vor Kiel ziehen. Die haben unter wirklich schwierigsten Umständen das ganz hervorragend gemacht, auch wenn die ein oder andere strittige Entscheidung seitens der Schiedsrichter dabei war. Ja, nichtsdestotrotz, wenn eine Mannschaft zweimal in Quarantäne muss und 5 Spiele in 15 Tagen hat und 4 davon gewinnt, dann ist das schon sehr gut und zeigt auch eine unglaubliche Mentalität, einen unglaublichen Willen, da vorne reinzustoßen und diese Chance wahrzunehmen, die vielleicht im nächsten Jahr, wir wissen ja schon, dass Schalke runterkommt und vielleicht noch der ein oder andere finanzpotente Verein oder der zumindest investieren würde, das finde ich schon Hut ab vor Kiel.
Ja, finanzpotente Vereine und Werder Bremen, meinst du?
Genau, so in etwa, ja.
Entschuldigung, der musste sein. Nee, tatsächlich, das mit Kiel ist schon stark. Also ich mag Kiel ja nicht, ist ja ein offenes Geheimnis. Aber nichtsdestotrotz, also das ist schon auch, was der Bartels da abliefert. Der schießt da gefühlt jedes Spiel ein Tor. Und was die da machen, trotz der Quarantäne, dann hat sich der Arslan jetzt leider schwer verletzt auf diese Weise. Nochmal gute Besserung von mir. Ist auch ein ehemaliger HSVer. Ist schon gut. Also man kann nicht sagen, dass das unverdient wäre. Trotz der wahren Tabelle, die ja so ein bisschen heikel ist diesbezüglich, wie du schon eben gesagt hast. Aber das wäre im Endeffekt schon verdient, wenn Kiel es dann schafft. Muss man leider zugeben.
Ja, also jetzt wird es im Saisonfinale tatsächlich noch ein bisschen spannend. Nicht nur in der Liga, im Abstiegskampf und vielleicht auch noch im Kampf um den Aufstieg oder und wahrscheinlich eher die Relegation. Und genauso spannend ist es auch noch bei unserem Kicktipp-Spiel, wo wir dann nochmal ganz ausführlich das Rückrundenfazit ziehen mit dem dann Gesamtgewinner. Da sieht es auch sehr, sehr spannend aus. Und ich denke, damit können wir auch unsere 122. Folge beschließen. Unsere Ergebnistipps und unsere Aufstellungswünsche hauen wir dann am Sonntag in den beliebten Spieltag-Thread. In den sozialen Medien, da im Laufe einer Trainingswoche einiges passieren kann. Jerry Duziak erwarten wir zurück. Und Horst Rubesch hat bereits angekündigt, es geht nicht um Rotation, dass die nicht im Vordergrund steht, sondern dass die Mannschaft sich einspielt. Also wenn im Training nichts Großes passiert, werden wir wahrscheinlich die gleiche Startelf erneut sehen. Da wird Hotte sicherlich auch seiner Maxime treu bleiben. Von daher sind wir durch nach dem tollen Spiel von gestern. Danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder nach dem 33. Spieltag. Bleibt gesund und
nur der HSV.
Testdrive von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.